Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich ein wirklich schönes Interview, auf das ich mich jetzt auch schon lange gefreut habe für euch. Und zwar ist Verena Friederike Hasel zu Gast. Sie ist Zeitjournalistin und Autorin mehrerer Bücher. Und ich habe sie kennengelernt auf einer Lesung an unserer Schule. Und zwar hat sie aus dem Buch Der tanzende Direktor vorgelesen, das sie geschrieben hat. Und hier wird das Bildungssystem in Neuseeland sehr anschaulich an vielen konkreten Beispielen praktisch erzählt. Sie selbst hat nämlich ein halbes Jahr mit ihrer Familie in Neuseeland gelebt und ihre Töchter gingen dort dann auch zur Schule. Und sie hat schnell gemerkt, dass es dort irgendwie anders läuft als hier und hat dann sich auf die Suche gemacht, was denn dort die Unterschiede sind und wie die zustande kommen. Und das wird eben alles in diesem Buch beschrieben und wir sprechen heute in unserem Interview auch darüber. Und ich finde es einfach wundervoll, das mal in die Welt zu bringen, dass es eben auch so ganzheitlich und positiv sein kann, Schule zu gestalten und als Kind zu erleben. Und auch wenn die Voraussetzungen in Neuseeland natürlich ganz andere sind als hier in Deutschland, so eine grundlegende Bildungsreform umzusetzen, macht das Ganze trotzdem Hoffnung, dass es grundsätzlich geht und dass es vielleicht auch in anderen Ländern, in Europa oder sonst wo auf der Welt umsetzbar ist. Denn wenn einer mal damit angefangen hat und es erfolgreich ist, darf es sich ja vielleicht auch von dort aus in die Welt verbreiten. Und je mehr Menschen davon wissen, dass es eben auch anders geht und je mehr vielleicht auch Pädagogen und Schulen und Schulleiter davon erfahren, desto mehr kann es vielleicht auch unser Bildungssystem inspirieren, zumindest kleine Schritte in diese Richtung zu gehen. Und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, dieses Interview zu hören und wenn ihr Lehrer kennt, wenn ihr Schulleiter kennt, das gerne auch weiterzuleiten. Ich brauche es nicht zu machen, denn an unserer Schule war ja die Lesung und die Direktorin unserer Schule hat alle Lehrer dazu verpflichtet, sich diese Lesung anzuhören. Das fand ich total mega. Es waren eben auch Eltern eingeladen, deswegen war ich auch mit dabei. Aber für die Lehrer war es tatsächlich eine Pflichtveranstaltung. Ich glaube, da sind viele auch sehr nachdenklich rausgegangen und haben sich vielleicht die ein oder andere Idee davon auch mitgenommen. Insofern hoffe ich, dass ihr aus diesem inspirierenden Interview auch die Hoffnung schöpft, dass es eine Bildung geben darf für alle, die positiv und ganzheitlich auf die Kinder guckt. Und jetzt geht's los. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und für mich ganz neue Situation. Ich interviewe heute Verena Friederike Hasel, die sich gerade in Neuseeland befindet. Also bei mir ist es jetzt gerade 11 Uhr morgens. Und bei ihr ist es jetzt 9 Uhr abends. Finde ich total spannend, für mich ganz neue Situation. Genau, und Verena ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Forensik. Und außerdem, dafür ist sie auch heute da, ist sie Journalistin für die Zeit und Buchautorin. Sie hat bisher 4 Bücher geschrieben, darunter den Roman Lasse, einen Kinderroman, ein Buch über Demokratie und ein Buch, und das wird heute das Hauptthema sein, indem sie ihre Vision für ein besseres Bildungssystem schildert. Der Titel ist Der tanzende Direktor und ich werde das natürlich dann auch noch in den Shownotes verlinken, aber erstmal wollen wir drüber sprechen. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Verena, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und hier aus der Ferne mit mir ein Gespräch führen willst und schön, dass du da bist, Verena.
Hallo, ja, ich freue mich auch und fühlt sich gar nicht so weit weg an, oder?
Nee, ne, es ist echt, als
Ne?
ob wir
Das ist
uns
erstaunlich.
gegenüber sitzen. Das ist schon toll, wie das heutzutage mit der
Ja.
Technik so geht. Ja, super. Also, du bist ja zurzeit in Neuseeland und deine,
Ja.
ach so, nein, ich wollte ja erstmal, genau, erzähl erstmal ein bisschen was über dich überhaupt noch und deine Familie und wer seid ihr und was macht ihr so? Das ist ja immer der Anfang
Ja,
hier.
du hast es eigentlich schon alles gesagt. Also wir sind beide Autoren und Journalisten, mein Mann auch. Und wir haben drei Töchter. Die älteste ist 10, die geht hier in Neuseeland in die 6. Klasse, weil die Kinder hier früher eingeschult werden. Die mittlere ist 7, die geht hier in die 3. Klasse. Und die jüngste ist 5, die wurde gerade letzte Woche eingeschult in Neuseeland.
Genau, deswegen haben wir ja auch unser Gespräch noch mal eine Woche
Ja,
verschoben,
genau.
weil das dann irgendwie ganz plötzlich anstand. Genau, und ihr seid jetzt zurzeit seit ein paar Wochen wieder in Neuseeland und habt aber auch schon mal längere Zeit da verbracht, ne? Wann war das und wie lange war das?
Also wir sind seit Februar wieder hier und waren vor 2 Jahren ein halbes Jahr da.
Ah ja. Okay. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, nach Neuseeland zu gehen?
Das war meine Idee, weil ich mal in meinen 20ern, das klingt irre, aber es war tatsächlich so, ich habe eine Weltreise gewonnen mit 2 Freundinnen damals. Und wie eine Weltreise auch wie im Namen drin steckt, haben wir viele Länder besucht auf der ganzen Welt. Und ich fand aber eigentlich, als wir dann in Neuseeland angekommen waren, wo ich zuvor niemals gewesen war, ich hätte diese Weltreise gar nicht fortsetzen müssen, weil ich es so schön hier fand. Und fand es dann fast schade, als dann das Flugzeug zur nächsten Station ging. Und davon habe ich meinem Mann, glaube ich, schon an unserem ersten Abend erzählt, als wir im Restaurant waren, wie toll Neuseeland ist. Das ja, habe davon geschwärmt. Und dann Jahre später, da hatten wir dann 3 Töchter, da haben wir beschlossen, dass wir mal eine Weile herkommen.
Toll. Und was dich ja besonders beeindruckt, ist so zum einen, wenn ich das richtig verstanden habe, so die ganze Gesellschaft und die Kultur, und die schlägt sich eben auch in dem Bildungssystem nieder. Und das hast du
Ja.
damals schon, als ihr vor 2 Jahren da wart, so deutlich erfahren können.
Ja.
Magst du mal ein
Ja.
bisschen darüber erzählen?
Ja, also es ist natürlich erstmal, es ist was anderes gewesen, weshalb ich hierher kommen wollte, nämlich die Natur. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit draußen sein. Hier gibt es irgendwie so viele Nuancen von Grün, wie ich die vorher niemals gesehen habe, und wunderbare Strände und ja, uralte Wälder und Vulkane und Geysire und alles Mögliche. Und dann habe ich erst festgestellt, wie toll das Bildungssystem hier ist. Das war sozusagen eine totale Überraschung. Aber ich kann sogar ein ganz aktuelles Beispiel dafür geben, wie besonders das hier ist. Wir haben ja in Neuseeland gerade so einen sehr, sehr harten Lockdown hinter uns, 7 Wochen lang, eine sehr spezielle Zeit, sehr eng aufeinander. Und danach wurde direkt meine fünfjährige Tochter eingeschult. Und das war natürlich, ist eh eine Umstellung. Jetzt geht sie mit einmal zur Schule. Aber dadurch, dass wir 7 Wochen so eng beisammen waren, war es natürlich nochmal eine größere Umstellung. Und das war ja für alle Kinder so. Und um diese Umstellung zu erleichtern, haben sich die Lehrer was ganz Besonderes ausgedacht, was für mich wieder so typisch neuseeländisch war. Jetzt muss ich mal fragen, wie alt sind deine Kinder?
Meine Tochter ist 14 und meine Jungs sind 7 und 8.
Okay, und war das auch so während der Schulschließung, dass ihr so Schlafanzugtage hattet?
Reichlich.
Ja,
Sehr,
das war
sehr
bei uns
liebevoll mit
nämlich.
den Jungs.
Ja, ne, dass man irgendwie um 1 Uhr feststellt, dass die Kinder immer noch im Schlafanzug sind. Also meine waren auf jeden Fall sehr viel im Schlafanzug. Und so war es wahrscheinlich in vielen Familien, in deiner ja auch. Also haben die Lehrer meiner fünfjährigen Tochter in der ersten Schulwoche einfach einen Pyjama-Tag ausgerufen und haben gesagt, wisst ihr was, ihr seid alle noch mal so gedanklich irgendwie noch so ein bisschen im Lockdown. Wir verlängern den Lockdown jetzt einfach und ihr kommt im Schlafanzug zur Schule. Und dann hatten die Lehrer tatsächlich auch alle Schlafanzüge an. Und das
Ach,
war
süß.
großartig und das war, finde ich auch, das war einfach so typisch. Das war wirklich so, wie die hier sind.
Was ist denn noch so typisch für das System? Wie kann man diese Unterschiede jetzt so beschreiben?
Naja, du musst dir vorstellen, dass du dein Kind das erste Mal in die Schule bringst. Das kann ja auch durchaus schon älter sein. Also meine Tochter war ja damals schon in der 4. Klasse, meine älteste Tochter. Und dann war sie aufgeregt. Wir sind da Hand in Hand den Hügel hochgelaufen zur Schule. Und dann haben wir schon von Weitem gesehen, wie da ein Mann an der Straße stand und jedes Kind einzeln begrüßt hat. Und das war eben der Schulleiter. Und dann geht man auf die Schulflure und dann sieht man da Poster von John Lennon hängen oder Bill Gates, also von Menschen, die Legasthenie hatten und trotzdem aber erfolgreich im Leben waren. Und dann habe ich erlebt, wie die Kinder Literaturparaden veranstaltet haben, also einen Tag hatten, an dem sie als Lieblingscharakter aus ihrem Lieblingsbuch verkleidet in die Schule gekommen sind. Da gab es dann natürlich dann viele Harry Potters und dann Literatur gefeiert haben oder Bücher gefeiert haben. Und da gab es auch Mathe-Tage, an denen Mathematik gefeiert wurde. Oder es gab Lehrer, die sind mit ihren Kindern, nicht mit ihren Kindern, mit ihren Schülern an den Strand gegangen und haben den Sonnenaufgang beobachtet. Und danach sind sie zurück in die Schulen gegangen und dann haben die Kinder Gedichte geschrieben und dann haben sie so Versmaß kennengelernt oder ein anderer Lehrer, der mit seinen Schülern so eine richtig harte Mountainbike-Tour gemacht hat und danach hat er mit ihnen dann die Newtonschen Gesetze durchgenommen, bei dir erklären, warum es schwieriger ist, loszufahren, als dann weiterzufahren, wenn man mal losgefahren ist. Also was diese ganzen Sachen so eint, ist, dass die hier, wenn man es versucht, auf eine Formel zu bringen, dann ist es hier so, dass sie immer versuchen, den Kindern einen Grund zu geben, dass sie lernen.
Ja. Okay. Ja.
Also auch das, was ich jetzt im Lockdown erlebt habe, da meine 5-jährige Tochter, die hatte schon Material von der Lehrerin bekommen und die hat dann zum Beispiel an einem Tag haben sie den Buchstaben P durchgenommen, also da gab es auch so ein Buch, das wurde im Internet, war das dann Seite für Seite zu sehen, dann gab es auch eine Stimme, die es vorgelesen hat, also eine digital sehr anspruchsvolle, aber tolle Lösung und an diesem Tag sollte sie dann Popcorn machen, weil Popcorn mit P beginnt und eine Party veranstalten, weil Party mit P beginnt und du kannst dir vorstellen, dass der Buchstabe P jetzt bei ihr sehr positiv besetzt ist und das ist auch bei meiner älteren Tochter, die hatte zum Beispiel, hat jetzt die Aufgabe bekommen, ein Restaurant zu führen.
Wow.
Hat sich dann einen Namen ausgedacht und einen Standort überlegt und Mitarbeiter eingestellt und sich ein Menü überlegt, kauft Lebensmittel ein, rechnet immer durch, was sie noch braucht, wie viel sie sich leisten kann. Das ist natürlich alles virtuell und das ist Teil von einer Mathematikaufgabe, aber sie merkt gar nicht, dass es eine Mathematikaufgabe ist. Also sie weiß es natürlich, aber es fühlt sich anders an, weil das so lebensnah ist. Und auch da wieder sozusagen, sie rechnet, weil es ihr Spaß macht, sich vorzustellen, wie sie dieses vegetarische Restaurant irgendwo auf dem Land führt. Und sich einen schönen Namen überlegt hat und sich überlegt hat, wer da reinkommt. Und dieses Mathematiklernen, das passiert dann sozusagen so nebenbei.
Ja, okay. Ja, und Unternehmensführung wird dann auch noch gleich irgendwie mitgelernt. Wie viel Hilfestellung kriegt sie dann bei so einem Projekt? Also was ist da vorgegeben und was muss sie sich dann selber erarbeiten?
Das ist schon alles sehr, sehr gut erklärt und begleitet von den Lehrern. Also da muss sie sich nicht mehr so wahnsinnig viel Unterstützung von mir holen. Also in dem Fall vielleicht schon, weil da viele Begriffe natürlich vorkommen, englische Begriffe, die sie so nicht kennt. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr intensiv begleitet.
Mhm. Okay. Wie ist denn das jetzt überhaupt? Also du hast jetzt gerade erzählt von dem, wie jetzt so ein P beigebracht wird, dass das so positiv besetzt wird. Und ich glaube, es ist ja so generell dieses Thema positives Lernen, positive Bildung. Wie wird denn das ansonsten noch so unterstützt jetzt in den unterschiedlichen Fächern oder wie kann man sich das vorstellen?
Es wird nicht nur in den einzelnen, also es ist sozusagen ein anderer, wie soll man das sagen, ein anderer gedanklicher Ansatz, was Lernen überhaupt angeht. Also gar nicht nur auf ein einzelnes Fach bezogen, sondern insgesamt, wie geht man mit Kindern um, wie will man Pädagogik leben. Das ist ja auf jeden Fall eine Pädagogik, die nicht mit Strafen arbeitet, wobei man natürlich auch in Deutschland davon weg ist, mit drakonischen Strafen zu arbeiten. Aber da gibt es ja doch schon, also in Deutschland gibt es ja schon noch, dass Kinder für die Tür geschickt werden, weil sie irgendetwas gemacht haben oder dass mit dem Rotstift dann durch ihre Aufsätze gegangen wird. Und hier würde sowas anders laufen. Also ich würde sagen, hier arbeitet man nicht mit Strafen, natürlich trotzdem mit Konsequenz, aber es ist irgendwie insofern anders. Ich finde ja, dass wir in Deutschland manchmal so sehr schwarz-weiß sind in vielen Dingen, auch in der Pädagogik und dann changieren wir so zwischen sehr autoritärer Erziehung, da versucht man dann das Kind in den Griff zu bekommen und absoluten Laissez-faire, da überlässt man dem Kind die Kontrolle und ich glaube, beides ist nicht so gut fürs Kind, sonst gibt da etwas dazwischen und das ist für mich halt diese positive Pädagogik, also dass man autoritativ ist, dass man liebevoll auf das Kind eingeht, aber trotzdem sich auch dessen bewusst ist, dass Kinder eben Willen haben und den will man auch nicht brechen, aber man gibt sozusagen den Rahmen vor, in dem der ausgelebt werden kann. Ich glaube, das ist so die eine Zutat und das andere ist, dass man den Blick stets auf das Positive richtet, also auf die Entwicklungsmöglichkeiten und Vertrauen in das Potenzial des Kindes zeigt und damit dem Kind auch das Gefühl gibt, dass es Vertrauen in seine Fähigkeiten haben kann. Aber das ist jetzt vielleicht soll ich mal ein Beispiel geben? Das ist vielleicht zu theoretisch. Was ich bei meiner Recherche, weil ich ja ganz viele Schulen besucht habe für das Buch, mehrere Wochen lang so beeindruckend fand, dass die Rechtschreibung zum Beispiel hier sehr, sehr ernst nehmen. Also hier gibt es kein Schreiben nach Gehör. Jedes Kind muss schon früh die Schreibweise von wichtigen Wörtern beherrschen. Und dafür gibt es auch extra so Unterrichtseinheiten, die nennt sich dann Word-Work-Time, wo jedes Kind die Wörter schreiben muss, mit denen es Schwierigkeiten hat. Und das könnte jetzt extrem stupide sein, ne? So setz dich hin und schreib das Wort 100-mal ab, so wie vor 100 Jahren. Aber so ist es überhaupt nicht, weil die Lehrer den Kindern so ganz viele unterschiedliche Materialien geben, auch so sehr haptische Dinge wie Knete oder Schiefertafel und Kreide oder Magnetbuchstaben, also unglaublich viel auf den Tisch stellen, und dann können sie sich selbst überlegen, wie sie die Wörter üben wollen. Und wenn sie alle Buchstaben kneten wollen, ist das auch in Ordnung. Und das finde ich so ganz typisch, auch wenn das jetzt ein banales Beispiel ist, dass man ihnen, man gibt ihnen eine Entscheidungsmöglichkeit und man übergibt ihnen damit auch sozusagen die Verantwortung, weil man irgendwie weiß, dass man Kinder auch nur gut fürs Leben vorbereitet, wenn man ihnen auch sozusagen beibringt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Oder wenn ein Kind im Unterricht abgelenkt ist und nicht das tut, was es tun sollte, dann geht der Lehrer nicht hin und sagt, oh, warum bist du denn schon wieder abgelenkt oder kannst du denn nicht mal machen, was ich dir gesagt habe, sondern dann würde der sich eher hinsetzen und sagen, was willst du denn in den nächsten 10 Minuten schaffen? Mhm. Und also sozusagen einen Zeitrahmen vorgeben, der überschaubar ist.
Ja.
Und das Kind Verantwortung übernehmen lassen. Also dem Kind, dem sozusagen den Ball zu spielen und sagen, sag du mir, was du in 10 Minuten schaffen willst. Und damit wird das so runtergebrochen, ne? Und das Kind wird auch nicht als Gesamtperson in Frage gestellt. Mhm. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir irgendwie, ich habe auch viel für mich als Mutter gelernt, wie man mit Kindern redet, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, naja. Und ich glaube, dieser Fokus auf das Positive, man weiß ja aus der Hypnoseforschung, dass das Unbewusste Negationen eigentlich nicht versteht. Und positive Pädagogik heißt im Prinzip, dass man das immer mitdenkt. Also oder wenn ein Kind laut ist und stört und andere nicht zu Wort kommen lässt und sich einfach ja daneben benimmt, dann würde meine Neuseeland nicht sagen, hör auf zu schreien, raus mit dir, das ist jetzt deine Strafe, sondern da habe ich so Situationen erlebt, dass der Lehrer gesagt hat, geh doch mal kurz raus und lass die laute Stimme draußen, dann kommst du mit der leisen zurück. Also das ist dann so viel spielerischer und vor allem macht es deutlich, dass man daran glaubt, dass das Kind sozusagen das angemessene Verhalten zeigen kann für die Situation.
Ja.
Ne? Also es hat eine laute Stimme und es hat aber auch eine leise Stimme. Jetzt hat zufällig blöderweise die laute Stimme benutzt, aber es kann auch die leise Stimme benutzen. Ich finde, dass man achtet hier schon sehr stark darauf, auch den Stolz von Kindern nicht zu brechen und die nicht vorzuführen und ihnen immer so aufzuzeigen, dass es eine Wahlmöglichkeit hat, anders zu sein.
Und wie gut funktioniert das dann tatsächlich? Hast du das auch erlebt? Also wenn dann jetzt so ein Kind da so ein, gibt ja so Kinder, die einfach so grundsätzlich lauter sind und lebendiger und so, und wenn man die jetzt rausschickt und sagt, komm mit der leisen Stimme wieder rein, klappt das
dann? Ich finde, dass es sehr gut funktioniert. Und dann ist es aber auch so, dass Lehrer sich hier dessen viel bewusster sind. Wobei, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ich glaube, in Deutschland sind die Voraussetzungen auch schwieriger dafür. Aber dass Lehrer sich sehr dessen bewusst sind, dass Kinder in einem bestimmten Alter haben eben so eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und ich habe es einfach auch ganz oft gehört, dass die Lehrer dann gesagt haben, wisst ihr was, machen wir eine Pause, jetzt rennt ihr alle einmal über das Schulgelände. Und dann natürlich, wenn die Kinder wieder reinkommen, dann konnte man viel besser wieder arbeiten. Ich glaube, das ist in Deutschland schwieriger umzusetzen. Ja, unsere Schule hier hat halt einen riesigen Garten, wo die Kinder rumsausen können. Das wäre in Deutschland dann wahrscheinlich, weil die Verhältnisse beengter sind, schwieriger umzusetzen. Aber ich finde schon, also ich habe einmal, und daher hat das Buch auch seinen Namen, einmal einen wirklich sehr, sehr schwierigen Jungen im Unterricht erlebt, der hat nicht nur geschrien, der hat auch gehauen, der hat gebissen. Also der hat wirklich seine Mitschüler ganz schön drangsaliert. Und was ich da sehr schön fand, war, dass die Schule, also das waren solche, der war wirklich so schwierig, dass die schon auch darüber nachgedacht haben, wie sie ihn weiter in der Schule behalten können. Aber es war klar, dass so ein Junge nicht irgendwie der Schule verwiesen wird, sondern dass man irgendwie versucht, interne Lösungen zu finden, aber dass man auch nicht einen Lehrer damit so alleine lässt und eine Klasse damit so alleine lässt. Und der kam dann zum Beispiel, das fand ich eine ganz interessante Idee, der kam dann in die höhere Klasse für eine Weile, der war, glaube ich, in der zweiten und kam in die dritte, oder dritte und kam in die vierte, das weiß ich gerade nicht mehr. weil man irgendwie so hoffte, dass er vor den älteren Schülern ein bisschen mehr Respekt hat und weil man auch gesagt hat, die jüngeren Schüler müssen sich auch ein bisschen von ihm erholen. Die waren einfach ganz schön mitgenommen von diesem ständigen Schreien und Lärm und Hauen in der Klasse. Und dann wurde aber auch super schnell ein Schulhelfer eingestellt, sodass der dann auch mit dem Jungen alleine rausgehen konnte, wenn es mal gar nicht mehr ging. Und dann hat sich aber auch der Direktor sehr stark eingeschaltet, weil sie eben, das ist dann auch wieder die positive Pädagogik. Also so ein Junge, der so viel stört, da kommt man manchmal nicht auf die nächstliegende Frage, nämlich den mal zu fragen, was er eigentlich gerne macht.
Ja.
Also den Blick auf das Positive zu richten. Und das haben sie ihn aber gefragt und dann hat er ein paar Sachen gesagt, die irgendwie so ein bisschen vorhersehbar sind, dass er gerne mit Lego spielt und so. Und dann hatte er da auch eine Lego-Kiste stehen, aber er hat auch gesagt, dass er so gerne tanzt, was man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, weil er wie so ein kleiner Rowdy wirkte. Und als der Direktor das gehört hat, hat er mit ihm einen Vertrag geschlossen, also einen mündlichen Vertrag und gesagt, pass auf, du kommst immer am Ende eines Tages zu mir und sagst, wie dein Tag war und berichtest mir, wie es so gelaufen ist, worauf du stolz bist, was gut gelaufen ist. Und dann hat der Junge das gemacht und dann ist er als Belohnung, ist er dann mit dem Direktor immer ins Lehrerzimmer gegangen und dann haben sie den iPod angemacht und dann konnte er sich ein Lied aussuchen und konnte dort tanzen.
Wow, wie schön. Ja. Und hast du das verfolgt längerfristig? Hat sich der Junge da irgendwie dann dadurch verändern dürfen?
Er hat sich, ja.
Wahnsinn.
Das ist dann so ein gemeinschaftlicher Erfolg. Ne? Das ist nicht ein Lehrer, weil ein Lehrer kann das nicht stemmen. Also der braucht definitiv Unterstützung im Unterricht und auch, dass der Direktor da so eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist dann wirklich eine gemeinsame Aufgabe, so ein Kind zu unterstützen.
Mhm. Ich meine, in Deutschland gibt es ja dann immer mal wieder mehr auch von solchen Störungsfällen und das wird ja immer nur irgendwie, ne, oft gerne dann eben dieses so von der Schule verwiesen oder sowas dann als letzte Konsequenz und dann sind die wieder dem System überlassen und den noch Familien, die es vielleicht eben nicht gewuppt bekommen und so. Also das ist ja schon jetzt so ein ganz, ganz besonders schöner Ansatz. Und das finde ich auch ganz interessant, weil es sind ja im Prinzip so Coaching-Methoden dann, ne? So dieses Erfolgstagebuch auch schreiben und den Menschen irgendwie klar zu machen, so was eigentlich, ne, den Fokus aufs Gute zu richten, auf die Stärken zu richten. Also das ist was mir hier dann doch noch oft irgendwie fehlt. Das ist, glaube ich, in Deutschland so die Kultur, dass du wirklich immer auf die Fehler guckst, ne? Aber nicht nur jetzt in der Schule, generell ist es ja hier so ein Thema. Und wie kommt es denn, dass die...
Ich finde auch, dass die selbst geschafft haben, jetzt in Zeiten der Schulschließung, also an die werden sich ja viele Menschen immer erinnern, auch viele Kinder in Deutschland, da den Fokus so stark auf das Positive zu richten. Also zum Beispiel mussten meine Kinder sollten dann eine Zeitkapsel basteln. Und da alles Mögliche reintun, also Supermarktquittung und so. Und da ging es dann wieder so ein bisschen um Rechnen, aber auch Tagebucheinträge. Und dann sollten sie einander Briefe schreiben, was sie besonders schön fanden im Lockdown miteinander. Und also wir sollten auch Briefe schreiben, alle Familienmitglieder aneinander. Und das war erstmal, muss man wirklich sagen, das war eine gute Rechtschreibübung, aber es waren einfach auch so ganz bezaubernde Liebeserklärungen, die dabei rausgekommen sind. Und auch sozusagen so diese... Ja, auch wieder, das war natürlich eine schwierige Zeit, aber trotzdem, wir haben den Blick auf das Positive gerichtet und wurden da von der Schule total unterstützt in deren Denkweise.
Wie kommt es denn, dass in Neuseeland die Pädagogik schon so weit ist, sage ich jetzt mal, der Hoffnung, dass es sich von dort aus verbreitet, wie positiv es sein kann, Pädagogik? Mhm. Wie kommt es, dass die da schon so gut aufgestellt sind? Und ist das wirklich flächendeckend da so oder sind es einzelne Schulen?
Ja, ich versuche das mal alles zu beantworten, sonst erinnere mich, wenn ich was vergesse. Also ich glaube, zum einen hat natürlich alle Länder, alle Menschen in verschiedenen Ländern haben so ihre ganz eigene Mentalität. Und man muss sagen, nach Neuseeland sind Entdecker gekommen, Seefahrervolk und Menschen, die aus Europa weggegangen sind, um irgendwie ein besseres Leben zu haben. Die sind nicht vertrieben worden, die sind auch nicht wie in Australien, da sind ja die Gefangenen ausgesetzt worden. Nach Amerika sind viele gegangen, die ja so religiösen Verfolgungen ausgesetzt waren. Nach Neuseeland sind wirklich Menschen gegangen, die so von einer besseren Welt geträumt haben. Mhm. Und hier wurde ja ganz früh eingeführt, was in anderen Ländern später kam. Also sowas wie Mindestlohn oder Dinge, die einem als moderne Errungenschaften vorkommen. Also ich glaube, dass hier doch ein sehr idealistischer Impetus insgesamt herrscht. Und so ein Pioniergeist, Und das wirkt sich natürlich auch auf die Bildung aus. Und ich glaube, dann ist es ja auch häufig in kleinen Ländern so, dadurch, dass sie sich immer mit Großen messen müssen, dass sie sich so auch ein bisschen beweisen wollen. Also, dass sie sich nicht auf dem ausruhen, was sie haben, sondern auch immer schauen, was in anderen Ländern ist. Also Neuseeland wird ja regelmäßig auf Weltkarten vergessen. Ja. Wurmt die, glaube ich, schon ein bisschen, ne? Dass Leute dann vergessen, dieses
so das
Land,
große Australien nebendran und
genau, genau. Aber dann geben sie sich halt besonders Mühe. Und da muss man sagen, dass die einfach auch sehr, die sind sehr wissenschaftsbasiert hier. Das heißt, dass Bildung folgt irgendwie so keinen politischen Moden. Es gibt einen Schulfrieden und man macht das, was erwiesenermaßen gut funktioniert, auch wenn das der politische Gegner eingeführt hat. Also wird nicht wieder was rückgängig gemacht, einfach um so sein Terrain zu markieren, sondern bleibt man dann irgendwie dran. Ich glaube, was auch sehr hilft, es gibt so ein landesweit geltendes Curriculum. Also es gibt so eine gemeinsame Vision, das ist auch auf eine interessante Weise entstanden, weil 15.000 Lehrer, Schüler, Eltern, Vertreter der indigenen Bevölkerung, Wissenschaftler, Direktoren haben alle zusammen dieses Curriculum erarbeitet. Das war natürlich eine Wahnsinnsarbeit.
Wow.
Und hat viel Zeit gekostet. Und danach wurde vor allem auch nochmal dieses Curriculum ins Internet gestellt. Und dann konnten alle Menschen nochmal Anmerkungen machen, was sie schon immer mal sagen wollten, was ihnen wichtig ist. Und die sind natürlich nicht alle eingeflossen. Das geht ja auch nicht. Aber die Idee dahinter war schon, wir wollen etwas haben, woran wir alle glauben. Und wir wollen Konsens finden. Und das ist etwas, was ich hier ganz häufig antreffe. Und es hilft total, weil man wirklich das Gefühl hat, man zieht an einem gemeinsamen Strang. Ja. Und dann ist das Fortbildungssystem wirklich fantastisch. Also auch, als ich mit Bildungsforschern in Deutschland gesprochen habe, haben die gesagt, dass sie sich sowas für Deutschland wünschen würden. Weil in Deutschland ist es ja doch häufig so, dass Lehrer dann zu so Fortbildungen gehen, die aber im Prinzip so ein Vortrag sind und dann auch am Ende vom Schultag und sie sind eh schon müde und dann ist ja auch immer noch die Frage, das ist ja im Coaching vielleicht auch häufiger die Frage, wie transferiere ich eigentlich meine Erkenntnisse des Tages, des Nachmittages in den Alltag? Ja. Und daran scheitert das ja oft. Also das kenne ich auch von mir selber. Ich höre etwas, ich finde das super, nach 3 Tagen habe ich es aber irgendwie auch wieder vergessen, weil ich nicht eingeübt habe. Mhm. Und hier ist es anders. Die Fortbildner kommen direkt an die Schulen. Die geben Modellstunden, da können die Lehrer zugucken. Man schaut auch so ein bisschen, es gibt Fortbildner für so verschiedene Problemstellungen oder Fragestellungen. Also sei es jetzt nun, wenn eine Schule besonders viele Migrantenkinder hat, dann gibt es Fortbildner, die haben sich speziell damit beschäftigt und sind darauf spezialisiert, wie man die am besten unterrichten kann. Da wird auch so ein bisschen geschaut, dass die Schule kann sich das selber aussuchen, aber die Fortbildner sind vom Ministerium zertifiziert. Und die Fortbildner kommen dann auch über einen längeren Zeitraum immer wieder an die Schulen. Also so kontinuierlich daran gearbeitet, den Unterricht zu verbessern. Genau, die geben Modellstunden, die sind dann bei der Unterrichtsplanung dabei, die sind dann in den Stunden der Lehrer selbst vor Ort und ich war mal bei einer Stunde dabei, da hat der Fortbildner durchaus, der hatte natürlich den Lehrer vorher gefragt, das ist für dich in Ordnung, wenn ich da manchmal mal reingrätsche, wenn ich denke, das geht noch besser und das ist auch ganz schön, hier ist es, die sind sehr fehlerfreundlich, ne? Also das empfindet dann niemand als irgendwie Herabsetzung oder Herabwürdigung oder Beleidigung, weil diese Formulierung noch besser.
Ja.
Also ist es schon gut, aber es könnte noch besser gehen. Und dann hat der Lehrer gesagt, nee, natürlich, gerne, dafür bist du ja hier und dadurch lerne ich doch am besten. Also das sind so alles Komponenten, die eine Rolle spielen.
Und wie kommt es dazu, dass wie groß ist denn die Bevölkerung eigentlich von Neuseeland?
Ich habe da 5 Millionen.
5 Millionen insgesamt, okay?
Ja, und ich bin ja aus Berlin und deswegen denke ich immer, ich bin jetzt nicht so ein Fan vom Bildungsföderalismus, weil ich mir denke, es wäre schön, wenn wir eine gemeinsame Vision hätten und wenn es nicht so zerstückelt ist. Auf der anderen Seite denke ich, naja, kleine Systeme sind eigentlich auch irgendwie schneller und effizienter zu organisieren. Insofern, wenn man Berlin nimmt, könnte Berlin auch ein kleines Neuseeland in der Bildung sein. Ne? Mhm. Also es hat auch Vorteile. Oder der Bildungsföderalismus könnte große Vorteile haben, wenn man es entsprechend aufzieht.
Wenn da einer vorgehen würde, sagen wir, machen es jetzt mal nach dem Modell von Neuseeland. Und wie kam das dazu, dass dieses Curriculum da so erstellt wurde in diesem unfassbaren Gemeinschaftswerk? Das muss ja irgendjemand vorgegeben haben. So, das machen wir jetzt mal.
Genau, das hat das Ministerium sich so überlegt, dass das der beste Weg ist.
Okay. Das heißt irgendwie, also wenn man jetzt sagt, hier in Deutschland, müsste man tatsächlich dann mal in Berlin oder in einem kleineren Bundesland oder so sagen, jetzt fangen wir mal an und wenn sich das bewährt irgendwie, dann könnte man es auf die anderen ja dann auch ausrollen. Also das wäre.
Ich meine, man kann einerseits sagen, das ist total idealistisch, das so zu machen. Andererseits ist es aber auch total pragmatisch, weil man halt weiß, wenn man etwas zusammen entwickelt hat, glauben alle so sehr dran, dass man alle hinter sich hat. Also es ist am Ende, es ist ja fast einfacher, es so zu machen, weil man sich den ganzen Ärger dann im Nachhinein spart. Und was in Neuseeland immer ganz wichtig ist, es gibt ja hier eine indigene Bevölkerung und den Maori wurde auch lange viel Unrecht angetan, dass man das in den Griff bekommt. Ne? Dass die, dass es ein bikulturelles Land ist und deswegen war das zum Beispiel ganz wichtig, dass die Maori-Vertreter mit dabei sind. Das ist nur ein speziell neuseeländisches Problem, wobei man könnte ja auch, was Migranten angeht, in Deutschland
über mehr
Einbeziehung durchaus nachdenken. Aber das ist hier so das A und O. Also meine Kinder lernen auch an der Schule Maori, also die Sprache der Maori.
Ja, da gab es doch irgendwie auch aus dem Buch, als du vorgelesen hast, also ich habe dich ja bei der Lesung kennengelernt, hast du doch so ein schönes Wort immer für dieses.
Wanangatanga.
Wie heißt das?
Wanangatanga.
Wanangatanga. Wofür steht das?
Wanangatanga. Wanangatanga ist ein ganz lustiges Wort, weil das eigentlich dreimal dasselbe bedeutet. Also das hat verschiedene Bestandteile des Wortes und alle heißen irgendwas mit Familie oder Beziehung oder Verbund oder Gemeinschaft. Also es ist sozusagen ein dreifach potenziertes Gemeinschaftsgefühl. Es ist ein Wort der Maori und das ist so ein bisschen das Grundrauschen in der neuseeländischen Gesellschaft, die schon sehr stark durch die Maori geprägt ist. Also dieses der Einzelne ist nur so glücklich, wie auch die Gemeinschaft glücklich ist. Also dass man das eine nicht vom anderen getrennt denken kann. Also man muss sagen, die Menschen hier sind einerseits sehr freiheitsliebend, aber andererseits viel weniger individualistisch als in Deutschland.
Ja. Und das schafft dann natürlich irgendwie das Grundgefüge dafür, dass man dann so ein System einführt, wo alle auch an einem Strang dann ziehen.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist natürlich dann schon so ein bisschen eine andere kulturelle Voraussetzung.
Ja, ja. Und das wird auch im Unterricht so stark vermittelt. Es gibt noch ein anderes Wort, Kotahitanga. Das war ein großes Thema so in den letzten Schulwochen, bevor dann die Schulen geschlossen wurden. Das heißt, zusammen an einer Sache arbeiten, also heißt sozusagen auch was Ähnliches. Da haben die Kinder dann zum Beispiel in einer Klasse gemeinsam ein Kunstwerk gestaltet, aber jeder hat so einen Teil beigetragen und das konnte individuell sein, aber man musste sich trotzdem auf die anderen beziehen, weil es insgesamt sollte es ein Baum werden. Also man musste schon schauen, welche Stelle vom Baum hat der andere gezeichnet. Und das ist irgendwie mal eine ganz schöne Übung, so die Balance zu finden zwischen, ich bin mein eigener Mensch, aber trotzdem gehöre ich einer Gruppe an.
Ja. Tolle Übung dafür. Kann man glatt als Coaching-Übung sich auch nochmal für Familien und so abgucken. Schön, ja. Und wie muss ich mir denn so eine Schule vorstellen? Also ich habe jetzt eher so was kleines Ländliches im Kopf, aber es ist ganz anders, oder?
Nee, es ist gar nicht so anders. Also die Schule, die Schulen sind meistens so kleine Häuschen, aber sind dann über so eine große Fläche verteilt, weil hier ja viel Land ist. Und sind ganz unterschiedlich groß, aber gibt auch unterschiedliche Modelle. An der Schule meiner Kinder ist es so, dass die ganzen Jahrgänge zusammen unterrichtet werden. Das sind durchaus dann auch große Jahrgänge, 50 Kinder.
50.
In einem Jahrgang, genau. Und die haben dann aber Häuser, das ist nicht nur ein Klassenraum, sondern die haben ihre Häuser oder ihre Jahrgänge sind nach Bäumen benannt, nach neuseeländischen Bäumen. Dann gibt es dann die Kauri-Klasse und die Niro-Klasse und die Totara-Klasse und es sind dann, die haben so kleine Häuschen, also so, als würde jemand ein kleines Holzhaus haben und das auch bewohnen, also da sind dann mehrere Räume, ist ganz gemütlich, muss man sagen.
Okay, und wie viele Lehrer sind dann in so einem Jahrgang da zugange?
Also in der Klasse meiner kleinsten Tochter, die jetzt zu den Erstklässlern gehört, da sind 5 Lehrer. Und die werden auch ständig aufgeteilt, die Kinder. Und lernen in Kleingruppen.
Wahnsinn, ja. Okay. Und dann so irgendwie wird das dann immer gemischt oder ist es immer die gleiche Kleingruppe?
Nee, das wird gemischt und das ist, es wirkt sehr zufällig, aber es ist überhaupt nicht zufällig, weil die von ihren Fortbildnern genau gehört haben, was für welchen Unterricht gut funktioniert, also in welchen Fächern es gut ist, wenn Leute wenn Kinder unterschiedlicher, die unterschiedliche Leistungsstufen haben, zusammen sind und in welchen Fächern es gut ist, wenn die Kinder eher ein ähnliches Niveau haben. Mhm. Und das haben die Lehrer ziemlich genau auf dem Schirm und scheinen dann zufällig zu mischen, aber denken das alles mit. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang ein bisschen irritiert war, als ich diese großen Klassen gesehen habe. In Deutschland ist ja so ein Grundkonsens, es gibt ja gar nicht so viel Konsens, was Bildung angeht, aber es ist ja doch schon so der Konsens, kleine Klassen sind viel besser. Und das war auch so das Gefühl, mit dem ich hierher gekommen bin und dachte mir, 50 Kinder, das ist ja der Wahnsinn. Und ich finde es aber so super. Ich finde es so gut, weil die Kinder denken viel weniger drüber nach. Es gibt nicht so, erstmal gibt es nicht so starke Hierarchien und dann gibt es auch nicht so diese Wahrnehmung, der ist gut, der ist nicht so gut, das sind einfach auch zu viele Kinder, das kann man gar nicht, das können die gar nicht so, also das ist fast ein bisschen unübersichtlich, weißt du, was ich meine?
Okay. Deswegen gibt es nicht so ein Hierarchiegefüge dann,
nee,
so,
das überhaupt ist der Klassenbeste. Nicht, überhaupt nicht, nee. Mhm. Und es gibt für Kinder sozusagen immer wieder neue Kontexte, in denen sie dann auch wieder neue Seiten an sich entdecken können, also ich finde das eigentlich total vorteilhaft.
Also sprich, wahrscheinlich ist dann so, dass es den Kindern auch klar gemacht wird, du bist halt in dem Bereich irgendwie gut und du kannst in dem Bereich besser glänzen und so, dass halt jedes Kind in seinen Stärken so abgeholt wird, was man sich so sehr wünscht, dass das mal so ist.
Ja.
Das finde ich ja nach wie vor echt eins der größten Probleme hier in Deutschland. Das erlebe ich echt immer wieder, dass immer auf die Schwächen geguckt wird. Mhm. Und dass irgendwie so wenig drauf geschaut wird, was die Kinder wirklich können. Auch die, die jetzt noch vielleicht in Rechtschreibung und in Mathe nicht besonders gut sind, die aber vielleicht sozial total empathisch sind, das spielt dann halt hier irgendwie überhaupt gar keine Rolle.
Ja, hier ist es, das fand ich auch ganz schön. Hier wird schon mit so Preisen gearbeitet. Also so wird ein Preis an vielen Schulen wöchentlich vergeben, aber das Interessante ist, es klingt jetzt auch erstmal wieder total altmodisch, ne? Du hast besonders toll irgendwie deine Handarbeit gemacht, du kriegst einen Preis, so ist es aber überhaupt nicht, sondern man wird dann für sowas wie Positive Attitude kriegt man einen Preis. Oh. Oder also so für emotionale Fähigkeiten, könnte man sagen. Also das, was du sagst, was anderswo häufig zu kurz kommt. Also man wird auch nicht für eine Leistung belohnt, sondern auch wenn überhaupt für ein Bemühen. Mhm. Also wird auch nicht so sehr mit anderen verglichen, sondern eher, jeder vergleicht sich mit sich selbst, also eher sozusagen der zeitliche Verlauf. Du kannst etwas, das konntest du letzte Woche noch nicht. Deswegen, das ist preiswürdig. Ne? Du hast dich weiterentwickelt und das ist ganz egal, wie die anderen sind, sondern es ist nur wichtig, dass du selbst dein Bestes gibst und das hast du getan. Das finde ich auch so ganz schön. Und dann an einer Schule, die ich besucht habe, haben die das auch so toll visualisiert. Da haben sie Kinder sowas wie Mobilis basteln lassen mit Bildern auf jeder Seite und mit Bildern auf zwei Seiten und auf der einen Seite sollten die Kinder ein Bild malen von etwas, das sie schon können und auf der anderen Seite von etwas, das sie noch nicht können. Und dann hat sich das immer so im Wind bewegt und dann haben sie mal die eine Seite gesehen und mal die andere, also dass man so merkt, ich kann schon das eine und das andere kann ich noch nicht und das kann sich aber, es ist veränderbar.
Mhm. Wahnsinn. Also ich meine, das ist ja echt, wenn man das sich jetzt so anhört, ein Traum, ja, dass man denkt, so, da müssen ja so richtig gesunde Erwachsene, also erstmal Jugendliche dabei rauskommen, die schon irgendwie echt irgendwie wissen, wer sie selber sind auch. Mhm. Und dann irgendwie letztendlich ja auch gesunde Erwachsene, die eben nicht damit beschäftigt sind, sich dann irgendwie ihr Leben lang zu fragen, wer bin ich und was will ich überhaupt im Leben, sondern die da ja schon relativ gefestigt sein müssen. Seit wann gibt es das Bildungssystem und stellt man da irgendwie schon sowas in der Richtung fest?
Na, ich glaube, das Bildungssystem war immer etwas anders als in anderen Ländern. Und das, was jetzt sozusagen, was es in modernerer Form gibt, gab es auch schon vor langer Zeit. Also, dass das immer ein System war, in dem Lehrer eher Teamplayer sind, das ist auf jeden Fall so. Also es gab schon in den 50ern gab es so Inspektoren, die waren für einzelne Gebiete zuständig und sind an die Schulen gegangen, aber die sollten nicht nur gucken, ob es gut läuft, sondern die sollten vor allem Lehrer miteinander vernetzen. Das war ja noch lange vor dem Internet und die sollten dann halt schauen, wenn da eine Sache besonders gut beherrscht, dann hat er ganz sicher einem anderen Lehrer, hat der Inspektor dafür gesorgt, dass ein anderer Lehrer, der damit vielleicht noch Schwierigkeiten hat, mal in die Schule geht und sich das anguckt. Also so diese gegenseitigen Unterrichtsbesuche. Das war zum Beispiel immer schon so. Und ich habe auch mal mit einer mit einer 18-Jährigen gesprochen, die war hier gerade fertig mit der Schule und die haben zum Beispiel auch was ganz Tolles gemacht, weil du gerade meintest, so man weiß, wer man ist. Die haben, es gibt hier ein Fach, das heißt Education Outside the Classroom. Mhm. Und die haben als Teil davon, haben sie 48 Stunden alleine im Wald verbracht. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so Dschungelcamp. Und da war sowas überhaupt nicht. Also die Idee war jetzt nicht, dass sie Spinnen essen oder so. Oder mit gefährlichen Tieren kämpfen. Die gibt's ja auch gar nicht. Das war, die Idee war tatsächlich eher so eine Selbstfindung, Meditationsübung. Nee, das trifft das alles nicht so. Also die Idee war, mir hat's der Lehrer gesagt, mit dem ich auch drüber gesprochen habe, dass die Kinder lernen, mit sich selbst alleine zu sein. Mhm. Und sich auch so mit den Fragen beschäftigen, die anstehen. Die haben alle so ein Journal von ihm bekommen. Da hatte er Geschichten gesammelt von Leuten, die irgendwie über sich hinausgewachsen sind, die an so einer Schwellensituation standen. Und dann gab es auch noch viele leere Seiten. Da hatte er dann Fragen rübergeschrieben. Wofür bist du dankbar? Was hat dich geprägt? Wo möchtest du in 10 Jahren sein? Also sozusagen nochmal so eine Pause, bevor die Kinder dann die Schule verlassen, dass sie nochmal so innehalten und nachdenken und alles so ein bisschen reflektieren. Und ich weiß, dass das Mädchen zu mir gesagt hat, das war ja dann schon eine junge Frau, dass es natürlich nicht so ist, dass sich all ihre Fragen da irgendwie innerhalb dieser 48 Stunden in Luft aufgelöst haben. Aber sie meinte, dass sie schon Angst hatte, da allein im Wald. Und sie meinte, dass sie immer, wenn sie jetzt in schwierigen Situationen gegenübersteht, daran zurückdenkt und so denkt, guck mal, wenn du das geschafft hast, dann schaffst du das jetzt auch. Und was ich auch noch schön fand, und da war wieder so, einerseits ist man alleine, aber andererseits gibt es die Gemeinschaft. Alle Kinder waren in so einem ganz großen Wald verteilt. Und sie hatten so Trillerpfeifen und hätten zur Not in die Trillerpfeife blasen können. Und dann wäre der Lehrer gekommen, der auch irgendwo sein Zelt aufgeschlagen hatte. Okay. Und sie meinte so zu mir, dass sie allein der Gedanke, dass die anderen da auch alle irgendwie im Wald sind, dass sie der total beruhigt hat und sie zur Not so nach ihrer Trillerpfeife gegriffen hat, so wie Kinder, kleine Kinder nach ihrem Teddybären greifen und so dachte, okay, wenn was ist, dann kommt der Lehrer mich holen.
Mhm. Wahnsinn, das ist ja eine richtige Challenge, so, ne?
Ja.
Wie man da auszuhalten hat. Und sie fand das aber auch dann wirklich hilfreich, so die junge Frau.
Ja, also sie hat gesagt, das war der Höhepunkt ihrer ganzen Schulzeit. Es wird aber langsam vorbereitet. Also das ist nicht so, dass die Kinder, die machen davor auch schon zur Übung, dass sie mal so 2 Stunden auf einer Insel alleine sind. Und das ist wirklich nicht die Idee, dass sie irgendwie jetzt Gefahrensituationen ausgesetzt sind. Anders in Australien gibt es ja überhaupt gar keine gefährlichen Tiere, sondern wirklich eher so diese stille Einkehr, auch mal alle möglichen digitalen Kommunikationsmittel beiseite legen und sich auf sich selbst besinnen.
Das ist überhaupt ein gutes Stichwort. Wie sieht das so zum Thema Digitalisierung aus in Neuseeland im Bildungssystem?
Ja, das ist ganz lustig, weil ich merke gerade so, das, was ich erzähle, klingt ja eher vielleicht sogar alternativ. Mhm. Das Lustige ist, dass es ist tatsächlich überhaupt nicht alternativ hier. Also die Gesellschaft ist hoch digitalisiert, auch die Kinder sind das. Also meine Tochter in der 6. Klasse arbeitet ganz viel am Notebook, kann PowerPoint-Präsentationen, ich habe irgendwann mal eine Umfrage gelesen oder eine Studie, ich glaube im November 2019 wurde die gemacht von der Kultusministerkonferenz, dass in Deutschland wirklich der Großteil der Kinder rudimentäre Kenntnisse hat, also gerade mal eine E-Mail öffnen kann. Mhm. Das ist hier total anders. Also das hat sich natürlich auch Zeiten der Schulschließung gezeigt. Also alle Kinder haben einen Laptop bekommen, ein Notebook. Mhm. Also meine Kinder hatten überhaupt kein Notebook. Die haben immer das in der Schule benutzt, aber vor dem Lockdown habe ich mich dann nochmal mit dem Direktor verabredet und der hat mir 2 Notebooks gegeben und das Bildungsministerium hatte vorab bei allen Schulen in Erfahrung gebracht, wie viele Kinder mit einem Notebook ausgestattet werden müssten und dann haben die Schulen das entweder übernommen oder das Bildungsministerium hat Notebooks, nochmal tausende von Notebooks ausgegeben und hat auch Familien mit Internetanschluss versorgt, weil natürlich klar ist, dass digitaler Unterricht oder Fernunterricht kann nur funktionieren, wenn alle auch die nötigen Geräte dafür haben. Mhm. Und die haben aber auch, also dadurch, dass sie das in der Schule schon so sehr selbstverständlich machen, also ich würde nicht sagen, dass sie das unbedingt, die benutzen das nicht übermäßig viel. Sie machen jetzt nicht eine PowerPoint-Präsentation um der PowerPoint-Präsentation willen. Mhm. Also die Kinder überlegen schon so, bastel ich jetzt lieber was und kann damit besser rüberbringen, was ich sagen will, oder mache ich besser eine PowerPoint-Präsentation? Das finde ich ganz schön, das ist einfach sehr unaufgeregt. Ja. Aber dadurch, dass die Kinder schon so viel damit umgehen und auch ganz häufig so eine Lernplattform benutzen, einfach um auch von zu Hause aus Sachen teilen zu können, die sie gemacht haben mit ihren Klassenkameraden, und einfach um diese Skills so einzuüben, weil es ist auch alles nicht so ungewöhnlich, als dann die Schulen geschlossen wurden. Das war alles schon so sehr internalisiert.
Also im Prinzip so, du hast ja am Anfang gesagt, dass sie dann, wenn sie jetzt Wörter üben, sich aussuchen können, ob sie Knete, Schiefertafel oder sonst was benutzen können oder eben quasi Computer. So, also wie ein weiterer Werkstoff, der dann einfach ganz normal dazugehört, wie es eben heutzutage
ist. Also der ist natürlich in den unteren Klassen noch nicht so viel verfügbar, aber ich finde schon, dass sie, oder auch was es häufig an Schulen gibt, ist, dass die, die Eltern haben häufig so eine App, über die sie mit Informationen versorgt werden, aber auch mit Fotos, mit kleinen Videos aus dem Klassenzimmer. Also es findet ganz viel Austausch zwischen Lehrern und Eltern statt und die Lehrer machen sich wirklich ganz viel Mühe, um die Eltern auf dem Laufenden zu halten, weil sie aber auch sagen, sie profitieren davon, wenn die Eltern wissen, was bei ihnen los ist und sie sich eine Vorstellung machen können von dem, was im Klassenzimmer passiert. Und dann hat ein Lehrer auch so schön zu mir gesagt, naja, er würde das gerne machen, weil er selber Kinder hat und er weiß, wie schwer Kinder das in einem bestimmten Alter finden, zu erzählen. Ne? Kennt ja jeder. Man sagt, erzähl, was war denn so los? Das finden kleine Kinder total schwer, in Worte zu fassen. Ja. Weil sie es häufig eher, sie würden es im Moment gerne erzählen, aber der Moment ist dann halt manchmal verstrichen, wenn man abholt. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es in vielen Klassen, in denen ich war, liegt irgendwie ein Device bereit, mit dem man ein Foto machen kann. Und das kann das Kind sich dann auch nehmen, wenn es etwas gibt, was es unbedingt den Eltern zeigen will. Ad hoc in diesem Moment und kann dann ein Foto machen und das wird den Eltern dann auch geschickt.
Wow.
Aber das Interessante ist auch, dass diese Dinge wie Notebook oder auch diese, ich weiß gar nicht, ob das dann Telefone sind, mit denen man Fotos macht oder kleine Kameras, das weiß ich nicht mehr, aber dass die nicht übermäßig viel benutzt werden. Es ist nicht so, dass die Kinder dann so heiß darauf werden, dass sie nichts anderes mehr machen, sondern sozusagen eine Möglichkeit unter vielen und das ist dann auch nicht mehr, es ist auch nicht so interessant, wenn es verfügbar ist.
Ja. Ich glaube, das ist generell so ein Thema mit Medien irgendwie, ne? Je normaler das irgendwie ist, desto weniger reizvoll ist es, desto weniger Kampf gibt es irgendwie drum. Das ist sicherlich, da muss ich auch nochmal irgendwann eine extra Folge dafür machen, fällt mir gerade auch, das ist echt ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Also ich muss sagen, dass ich, was so digitale Dinge angeht, so sehr große Vorbehalte eigentlich habe, weil ich bin sehr altmodischer Mensch. Ich meine, ich schreibe Bücher, ich bin also wirklich, und das habe ich aber in Neuseeland total abgelegt. Also hier wurde ich eines Besseren belehrt, weil ich auch gesehen habe, wie kreativ man mit bestimmten Werkzeugen sein kann oder auch, was meine Tochter im Matheunterricht gemacht hat. Da hatte sie die Aufgabe, sollte sich vorstellen, dass sie $1 Million hat und sie will damit, nach Amerika ziehen und sie soll ein Haus sich aussuchen, ein Auto, eine Reise buchen, eine Universität und sie soll auch noch was spenden. Und sie sollte auf echten Webseiten sich das alles zusammensuchen. Wow. Und das war total interessant, das war auch wieder total interdisziplinär. Also erstmal hat sie natürlich viel gelernt über Internetrecherche, aber dann hat sie auch Mathematik gelernt, weil sie immer rechnen musste. So 50.000 muss ich spenden oder will ich vielleicht sogar mehr spenden, wenn dieses Haus jetzt so viel kostet, wie viel habe ich dann noch übrig? Und also sie musste wirklich sehr genau mit diesem Geld haushalten, auch sich bei der Uni genau überlegen, wie teuer sind die Studiengebühren, wie viel muss ich noch für Unterbringung zahlen, wie ist es dann mit Essen? Und also es wurde eine sehr genaue Rechnung gemacht. Es ging auch über 2 Wochen, das Projekt. Aber das Interessante war auch, dass es gleichzeitig war, dass so ein Fach gibt's gar nicht, aber es war eigentlich so Wertevermittlung oder Realitätscheck oder Erwartungsmanagement, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, weil sie natürlich schnell festgestellt hat, dass sie nicht alle ihre Wünsche umsetzen kann. Also am Anfang wollte sie ein ganz großes Haus haben mit einem riesen Pool und direkt am Strand und dann hat sie die Preise gesehen in Kalifornien und dann meinte sie, okay Mama, aber ich will ja eigentlich auf diese Uni und die Studiengebühren sind aber so hoch und eigentlich ist mir das wichtiger. Ich muss mir nochmal genau überlegen, was mir in diesem Haus so wichtig ist. Den Pool kann man doch eigentlich auch weglassen. So, und wir haben so interessante Gespräche in dieser Zeit geführt, weil das ging dann wirklich ganz stark um, darum, wie man Prioritäten setzt im Leben. Und seitdem ist sie sich zusätzlich auch nochmal viel bewusster über Preise oder fragt viel mehr nach. Also wenn wir jetzt, wir waren neulich dann das erste Mal seit langer Zeit mal wieder essen und nachdem hier der Lockdown gelockert wurde und dann fragte sie gleich ganz interessiert, mich würde mal interessieren, wie viel das kostet, kann ich mal raten. Also weil sie so ein Gefühl jetzt bekommen hat für Geld. Und das fand ich halt auch wieder eine großartige Aufgabe. Und die war ja, das wurde ja mit digitalen Mitteln gemacht, ne? Und aber ich habe gesehen, wie großartig das sein kann.
Hm. Ja, 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 das ist halt das immer die Frage, wie man die Digitalisierung einsetzt, ne? Ob man es irgendwie konstruktiv eben wie in dem Fall oder eben nur so, naja, muss halt. Und dann muss man irgendwie so, ne? Das ist halt ein Riesenunterschied.
Naja, oder Alter auch in Deutschland wird ja tatsächlich eher sogar davor gewarnt, ne?
Ja, ja.
Aber man kann so kreative Sachen damit machen, die programmiert auch regelmäßig. Mhm. Ich finde das toll.
Mhm. Super. Irgendwie haben wir vorhin ein bisschen Faden verloren, das fiel mir jetzt gerade noch wieder ein, wenn diese Jugendlichen aus der Schule kommen jetzt und dann im Prinzip ja so eine gesunde Pädagogik erlebt haben und schon so viel über sich selbst und das Leben und wie man Ziele und Wünsche irgendwie sich setzt. Wie gehen die denn dann weiter im Leben? Also gibt es da schon irgendwie so Erkenntnisse? Was machen die? Gehen die in die Welt? Bleiben die in Neuseeland?
Also es gibt etwas, das nennt sich OE. Mhm. Also das wird einfach so genannt. Have you done your OE, sagen dann Leute. Das muss man nicht machen, aber es ist Overseas Experience. Also die meisten Neuseeländer, zumindest die, die sich leisten können, gehen nach Europa.
Okay.
Oder nach Amerika oder nach Asien. So für 1-2 Jahre. Mhm. Und dann kommen sie zurück. Und dann haben sie sozusagen Erfahrung gesammelt und dann freuen sie sich aber auch wieder nach Neuseeland zurückzukommen.
Ja.
Ja, braucht das man ist so ein bisschen so typisch. Ich meine, das ist halt wirklich, das ist das das entlegenste Land, dass man dann auch mal so gucken will, was im Rest der Welt so los ist, die sich ja häufig so als Nabel der Welt begreift. Neuseeland ist ja, wie gesagt, auf Landkarten dann häufig gar nicht drauf und dann wollen sie schon sehen, wie das anderswo läuft.
Hast du denn da irgendwie jetzt so Werte dazu? Also mir fällt jetzt so das Thema psychische Gesundheit jetzt auch bei Erwachsenen ein. Also braucht man in Neuseeland dann überhaupt Psychologen und Coaches und sowas? Oder sind die alle so gut aufgestellt inzwischen, die Menschen, dass das da schon so ein Thema ist, wo man sagt, nee, die können direkt einfach...
Nee, das braucht man auf jeden Fall. Also das ist natürlich, es ist ein einsames Land, ne? Also es ist eine Fläche von England und mit 5 Millionen Einwohnern. Es gibt viele Leute, die einfach sehr, sehr einsam wohnen. Damit muss man irgendwie umgehen können. Und es ist auch ein Land, das eine gewisse, wie soll man das sagen, es ist ein wunderschönes Land, aber es ist nicht in dem Sinne ein Wohlfühlland, dass man hier so im Schlaraffenland lebt. Die Häuser sind schlecht isoliert. Also es ist alles noch sehr, es hat nicht, wie soll man das sagen, nicht europäische Standards, was jetzt so die Annehmlichkeiten angeht. Also das ist ein Land, da muss man auch eine gewisse Resilienz mitbringen. Und ich kenne schon auch Leute, die sagen, dass sie es zu einsam finden.
Ja, okay.
Und ich glaube, das ist schon für viele ein Faktor, ja.
Wie geht's denn für euch weiter, wenn ihr jetzt wieder nach Deutschland kommt und ich meine jetzt aus so einem Bildungssystem dann wieder zurück in das deutsche Bildungssystem? Berlin, sagst du, lebt ihr? Wie wird das für deine Töchter da weitergehen?
Ach, die freuen sich natürlich auch, ihre Freunde in Deutschland wiederzusehen und haben dann alle möglichen Ideen, was man alles anders machen könnte und erzählen das dann auch ihren Lehrern und haben auch wunderbare Lehrer, die dann irgendwie auch viel ausprobieren und umexperimentieren und so. Also weil ich finde ja überhaupt nicht, das liegt ja gar nicht daran, dass deutsche Lehrer schlechtere Lehrer werden. Sie werden einfach viel weniger unterstützt. Und ich finde, da kann man häufig so richtig dabei zusehen, wie gute Lehrer so ausbrennen. Einfach weil sie mit allem so alleine gelassen werden. Also ich habe so einen Respekt vor dem Lehrerberuf und ich finde, daran fehlt es so ein bisschen in Deutschland. Ja. Also ich kenne immer noch Leute, die sagen, ach, die wollen das doch nur machen, damit sie Beamte sind und wenig arbeiten. Und völlig unverständlich. Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, den ich schwieriger finde. Ich habe nur zweimal, weil ich auch Journalistin bin, Stunden gegeben, also in so größeren Kontexten zum Thema Fake News und Schüler unterrichtet, wie sie so dem Wahrheitsgehalt von Nachrichten auf die Spur kommen und mit Ihnen auch ein bisschen allgemeiner darüber gesprochen, gibt es die Wahrheit und die Objektivität in den Medien eigentlich? Und ich war so erschöpft danach, weil man ja einfach, man muss Wissen vermitteln, man muss gleichzeitig aber auch unterhaltsam sein, man muss die ganzen sozialen, zwischenmenschlichen Dinge im Auge behalten. Also ich finde, das ist wirklich ein Beruf, der so viel auf sich vereint.
Mhm. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das mal sagt. Also ich finde auch, es gibt so viele wirklich tolle, engagierte Lehrer, die oft echt gar nicht machen können, was sie eigentlich wollen und weshalb sie Lehrer geworden sind. Es gibt sicherlich auch die anderen, die vielleicht aber auch eben einfach dann auch schon ausgebrannt sind, ne, nach langer Zeit. Also erlebt man natürlich auch, die dann sagen, na gut, es ist halt so und schon irgendwie resigniert haben. Und aber es gibt so viele wirklich tolle, engagierte Lehrer und ich habe das auch jetzt in dem bei uns jetzt im Lockdown irgendwie gesehen, was die da sich alles ausgedacht haben und wie liebevolle Mails sie nach Hause geschickt haben, somit ich vermisse euch und so, also so ganz, ganz süß. Man auch sagt, das ist echt, ne, es gibt halt von bis, aber es gibt wirklich, wirklich viele tolle Lehrer und du hast schon recht, ich finde auch, dass das Bild des Lehrers in Deutschland echt nicht besonders positiv besetzt ist und das ist wirklich eine wirklich schade,
Naja. Und ich glaube, dass daran müsste sich wirklich etwas ändern, dass man Lehrer mit mehr Wertschätzung begegnet. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was in Neuseeland so großartig ist, wäre nicht halb so großartig, wenn die Lehrer die Arbeitsbedingungen hätten, die sie in Deutschland haben. Also in Neuseeland ist es so, dass es so viele, ich habe ja schon von dem Unterrichtshelfer gesprochen, aber auch an einer anderen Schule, an der ich war, gab es 3 Kinder, die konnten kaum still sitzen. Also sowas, was man halt oft in Schulen hat, aber welche Hilfe bekommen dann Lehrer in Deutschland? Und in dem Fall kam eine Ergotherapeutin von jetzt auf gleich 4-mal die Woche und eine Logopädin kam. Also die Lehrer schultern das nicht alleine und teilweise haben sie sogar Leute, die ihnen helfen, die Sachen zu kopieren. Also weil die sich wirklich so die Idee ist, die sollen sich auf ihren pädagogischen Auftrag konzentrieren. Mhm.
Toll. Ja, also da hoffe ich ja mal, dass vielleicht noch durch dein Buch oder wie auch immer, dass irgendwie hier im deutschen Bildungssystem mal ankommt, dass es eben auch anders geht und dass man zumindest so, es geht ja letztendlich, geht es ja um die Grundhaltung, sowohl dem Lehrerberuf, was wir gerade gesagt haben, aber vor allem eben auch den Schülern gegenüber. Ja. So, ne? Wenn man da eine andere Grundhaltung installieren könnte, ist sicherlich ein sehr weiter Weg, aber das wäre schon, da wäre schon viel geholfen.
Aber manchmal sind es ja eigentlich nur so Details. Also manchmal sind es, finde ich, erstaunlich kleine Dinge, die so die Atmosphäre verändern. Also ich fing ja an damit zu sagen, wie das ist, wenn der Direktor immer vor der Schule steht, um die Kinder zu begrüßen. Das ist eine Kleinigkeit, aber es macht so ein anderes, das verändert das Ankommen so sehr. Ja. Oder keine Ahnung, wenn man Kindern sagt, sie sollen keine Radierer in der Federtasche haben, weil sie die Sachen nicht immer wegradieren sollen, die sie falsch haben. Wenn man sagt, hey, Fehler sind was Tolles. Das zeigt, dass du was ausprobiert hast. Also ich finde, manchmal sind das ja eigentlich nur so kleine Schrauben, an denen man drehen muss. Und daraus, natürlich muss man auch, bestimmte Sachen muss man strukturell verändern. Aber ansonsten kann man irgendwie auch sich so in kleinen Dingen versuchen, wie man ja die Wirkung erreicht, die man gerne erreichen will. Die ja dann so einfach so Symbolkraft haben.
Und das können wirklich letztendlich auch schon Lehrer anfangen, sowas. Ja. Ne? Ja. Also das geht.
Ich glaube nur, dass Lehrer sich vielleicht in Deutschland, was ich manchmal von Lehrern höre, ist, dass sie so das Gefühl haben, dass was sie machen, was sie an guten Sachen machen, dass es gar nicht gewürdigt wird.
Ja.
Dass es gar nicht gesehen wird. Und in Neuseeland, glaube ich, durch diese gegenseitigen Unterrichtsbesuche und so, ist es eigentlich immer so, dass ein Lehrer, der was Gutes macht, davon werden auch andere Leute was hören und das wird sich auch verbreiten und so. Und das ist dann schön, weil man das Gefühl hat, man kann wirklich einen Unterschied machen.
Ja, super spannend. Und mir war das wirklich ein Anliegen, nachdem ich deine Lesung gehört habe. Also ich kann noch wirklich allen nur das Buch empfehlen, da mal reinzulesen, weil es so inspirierend ist. Und es wäre natürlich besonders wichtig, dass es Lehrer und Schulen in die Hände bekommen und einfach sich davon ein Bild machen können, dass es eben auch so anders geht. Aber auch wir Eltern können daran mitwirken. Ne? Und es irgendwie grundsätzlich den Lehrern gegenüber auch zum Ausdruck bringen, dass sie irgendwie einen guten Job machen, wenn sie denn einen machen. Und da auch die Wertschätzung irgendwie. Also ist das sicherlich schon ein Anfang, den wir Eltern auch machen dürfen.
Auch da sozusagen positiv sein, nicht nur sich beim Lehrer melden, wenn einen irgendwas stört,
Ja.
Sondern auch dann sagen, Bescheid geben, wenn man irgendwie irgendwas ganz toll fand, das vergisst man. Also vergisst man ja in vielen Lebensbereichen oft. Aber ja. Die positive Rückmeldung.
Ja. Ja, aber das ist wirklich was wir eben anfangen können, dieses Thema Wertschätzung zu kommunizieren, den Kindern gegenüber und den Lehrern auch. Hm. Ja, genau. Hm. Was ist dir denn wichtig für deine Kinder? Was möchtest du ihnen mitgeben?
tja, also es gibt ja dieses Sprichwort, das, wie heißt das, wenn Kinder klein sind, dann gib ihnen Flügel und wenn sie groß sind, dann gib ihnen... wenn sie klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn sie groß sind, verleih ihnen Flügeln. Mhm. Von Goethe ist es, glaube ich. Und das ist ja doch sehr beliebt. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon in irgendwelchen Küchen gestanden habe und es dann als Magnet am Kühlschrank gesehen habe. Aber trotzdem, egal wie oft ich das sehe, denke ich jedes Mal doch, wie schön und wahr der Spruch ist. Also Wurzel und Flügel, das finde ich schon mal sehr gut. Mhm. Und ansonsten ist mir wichtig, dass ich ihnen Schwierigkeiten nicht aus dem Weg räume, sondern eher ihnen Instrumente an die Hand gebe, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Also vor allem die emotionale Ausstattung, die es braucht, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Also ich wünsche mir, dass sie ihre Gefühle aushalten. Deswegen fand ich gerade diese Begegnung mit dieser Schülerin, die diese 48 Stunden allein im Wald verbracht hat, hat mich sehr berührt und bewegt. Und man muss ja gar nicht so weit gehen, um dieses Gefühle auszuhalten lernen, um da irgendwie ein Stückchen dem näher zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, stellst du dann deine Kinder, wenn sie alt genug sind, auch mal 48 Stunden im Berliner Stadtwald aus? Oder was ist der Plan?
Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber da kann man ja auch andere Möglichkeiten finden. Gerade so widerstreitende Gefühle und so, dass man die, also was ich da auch in dem Zusammenhang toll fand, dass ich in einer Klasse war, da haben die Kinder das ABC, das war ein Erstklässler mit einem ABC der Gefühle gelernt. Mhm. Also und dann dementsprechend viele Gefühle mussten es ja sein und dann sind die Kinder sich sozusagen auch darüber bewusst geworden, wie viele Gefühle es gibt und oft weiß man nur, es ist ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, aber es ist ja so wichtig, dass man die auch benennen kann und genauer benennen kann und das wird hier auch so von klein auf gelernt und unterrichtet und was mir schon auch wichtig ist, weil wir ja doch in einer sehr polarisierten Welt leben, dass sie lernen, nicht nur Werturteile abzugeben, sondern lernen, respektvoll zu argumentieren. Hm.
Sehr schön. Und hast du da irgendwie besondere Rituale, die du mit deinen Kindern lebst, die das schon so unterstützen?
Also das sind jetzt keine Rituale, aber was wir schon machen, ist, dass wenn die zum Beispiel miteinander streiten, dass ich dann sie bitte, dass sie mir doch sagen, nachdem sie mir gesagt haben, wie sie sich fühlen, dass sie mir sagen, wie sie glauben, wie der andere sich gefühlt hat. Also, dass sie diesen Perspektivwechsel üben. Und da passiert dann immer, finde ich, schon total viel, was so in Richtung einer Lösung geht. Oder ich sage ihnen auch, wenn sie etwas sich sehr, sehr dringend wünschen, dass sie nicht nur bitte, 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 bitte mal wieder zu mir sagen sollen, sondern dass sie durchaus versuchen sollen, mich mit Argumenten zu überzeugen. Also gerade ist das große Thema ein Hund oder nicht und dann gute Argumente für einen Hund. Und also das ist schon was mir am Herzen liegt. Aber auch, weil das hatte ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt, mir ist es wichtig, dass sie so eine Dankbarkeit haben. Damit meine ich nicht eine Dankbarkeit mir gegenüber, aber so einen Sinn für das Schöne. Also dann auch wieder sozusagen dieser positive Blick. Das soll nicht heißen, dass kein Raum für das Negative ist, aber das Positive sollte das letzte Wort haben. Mhm. Also haben wir auch mal eine Weile, bevor wir dann schlafen gegangen sind, das haben wir jetzt in letzter Zeit gar nicht gemacht, aber haben dann alle nochmal gesagt, was denn schön und gut am Tag war, dass man mit so einem warmen Gefühl ins Bett geht.
Ja. Schön, super schön. Und für welche drei Dinge in deinem Leben bist du ganz besonders dankbar?
Also für Dinge kann ich auch Menschen nehmen.
Ja klar, also für was
in deinem Leben dankbar? Dann würde ich sagen, in der Reihenfolge, in der sie in mein Leben kamen, meine Freundinnen auf jeden Fall, dann mein Mann und dann meine Kinder.
Mhm. Schön. Also spielen auch deine Freunde in deinem Leben so eine wichtige Rolle.
Ja, ja. Schön.
Ja, dann sind wir auch schon am Schluss.
Ja, schade, hat Spaß gemacht.
Ja, ne, ich könnte jetzt auch noch Ja. Wir können auch noch weitermachen. Ja, also hat mir auch wahnsinnig, weil es ein so tolles Thema und ja, ich danke dir sehr. Wie gesagt, ich werde dein Buch Der tanzende Direktor nochmal verlinken und kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist halt eine Zusammenfassung mit ganz vielen Geschichten aus diesem Bildungssystem in Neuseeland. Also wer da noch viel mehr konkrete Fälle und Beispiele lesen möchte, wie die das dort leben, der ist mit diesem Buch auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und das, ich finde es einfach auch, wenn man es liest, es gibt so Hoffnung. Ich finde, das ist so, es macht Hoffnung, dass es eben andere Wege gibt, die woanders gelebt werden und dass es irgendwann vielleicht auch in anderen Ländern der Welt, irgendwann vielleicht auch in Deutschland in der Form gelebt werden kann. Und ich meine, bei uns, wir haben uns ja kennengelernt an der Lesung an unserer Schule, die sich das ja auch auf die Fahne geschrieben haben, davon schon einiges möglichst umzusetzen und so. Also es gibt ja schon die Ansätze, so ist es ja nicht.
Genau,
ist ja,
genau. Nicht, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu sagen, dass es in Deutschland vereinzelt gibt, es total viele Ansätze. Man müsste es systematisieren und dafür sorgen, dass auch alle davon erfahren und auch voneinander lernen können. Aber die Ansätze gibt es auf jeden Fall,
ja. Ja, genau. Ja. Dann gibt es ja noch immer meine Schlussfrage. Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen noch?
Meine wichtigste Botschaft, muss man überlegen. Ich bin ja, das sagtest du ja auch, ich bin ja Psychologin und psychoanalytisch geprägt. Und da fand ich immer einen Ausspruch von oder einen Begriff von Winnicott, einem amerikanischen Psychoanalytiker, ganz toll und hilfreich, auch selbst in schwierigen Situationen und grundsätzlich gut. Das ist der Begriff der Good Enough Mother, der ja beinhaltet, dass Kinder eigentlich sogar davon profitieren, wenn man nicht perfekt ist, sondern wenn man gut genug ist und durchaus ein paar Fehler macht. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja auch, dass man sich selber nicht geißeln soll, wenn man nicht alles richtig macht. Und das finde ich irgendwie, finde ich einen schönen Begriff. Ich finde, manchmal allein zu denken, good enough mother, wenn man gerade unzufrieden mit sich ist, tut total gut, weil das so viel impliziert.
Super schön. Schöner Glaubenssatz, ne? So eine Affirmation, die man sich dann immer mal nochmal sagen darf in solchen Momenten. Man denkt so, ja, toll. Super schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Verena, ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch. Hat großen Spaß gemacht.
Ich wünsche dir einen guten Abend. Tag. Ja, genau. Genieß den Abend noch. Ich werde jetzt mal nochmal spalten. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute. Kommt gut wieder nach Hause, wenn die Zeit soweit ist.
Ja.
Und habt eine gute und schöne Lockdown-freie Zeit jetzt noch.
Ja, einen schönen Sommer.
Ja. Ja. Danke, bis dann.
Ciao.
So, auch dieses Gespräch ist wieder ziemlich lang geworden, wie ich gerade so gesehen habe. Also insofern mache ich jetzt auch keine großen Worte mehr. Wie im Intro schon gesagt, freue ich mich, wenn ihr es weiterteilt, vor allen Dingen in den Pädagogikbereichen, aber auch gerne an andere Eltern, denn das Thema Bildung ist ein so wichtiges und großes Thema und es geht uns alle an, die wir Kinder haben. Und ich finde, dass so eine Botschaft, dass es anders geht, einfach in die Welt gehört. Und insofern freue ich mich, wenn du diesen Podcast und diese spezielle Folge einfach noch weiter verbreitest. Denn vergiss nicht, Familie und in diesem Fall auch das Thema Bildung in der Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.